Es gibt keine Mauer, die nicht fällt. Das sagte der ukrainische Präsident Selenskyj in dieser Woche im Bundestag. Und er erinnerte damit an einen Glücksfall in der deutschen Geschichte, den man lange nicht für möglich gehalten hatte. So wie man sich jetzt ein Ende des Krieges in der Ukraine kaum vorstellen kann, angesichts der täglichen Angriffe durch Russland. Die Wiederaufbaukonferenz in dieser Woche in Berlin, noch vor einem Waffenstillstand, die verbreitete aber Zuversicht auch in der Ukraine. Ob die Friedenskonferenz an diesem Wochenende in der Schweiz mehr erreicht, das ist fraglich. Denn weder Russland noch China sitzen mit am Tisch. Friedensgipfel für die Ukraine, mehr als ein frommer Wunsch, unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Guten Abend, ganz herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP ist bei uns. Sie ist gerade in das Europäische Parlament gewählt worden, ist aber noch bis Mitte Juli Mitglied des Bundestages. Und bis gestern war sie auch Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Ich begrüße Thomas Geisel vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Auch er ist in das Europäische Parlament gewählt worden. Zuvor war er lange Jahre Mitglied der SPD und er war auch Oberbürgermeister von Düsseldorf. Herzlich willkommen, Ludmila Melnik, Senior Projektleiterin beim Institut für Europäische Politik und Moderatorin des Podcasts Ukraine Memo. Ich begrüße Helmut Ganser, Brigadegeneral AD. Er ist Diplompsychologe und Politologe und war unter anderem stellvertretender Leiter der Staatsabteilung Militärpolitik im Verteidigungsministerium. Frau Melnik, diese Woche war eine intensive Woche, was die Konferenzen für die Ukraine betrifft. Die Wiederaufbaukonferenz, jetzt am Wochenende die Friedenskonferenz und dann der Auftritt von Präsident Selenskyj im Bundestag. Sie haben das mitverfolgt. Wie haben Sie diesen Auftritt empfunden?
Ich fand das alles sehr positiv empfunden. Ich war dann auch direkt im Bundestag und ich muss sagen, es gab auch sehr viel Applaus. Man hat auch gesehen, dass Selenskyj sich dafür entschieden hat, zu erinnern, was das bedeutet, einen Frieden in Europa zu haben. Er hat im Bundestag, ich glaube, auch bewusst dafür sich entschieden, nicht mehr Forderungen zu stellen, sondern auch sich bei Deutschland zu bedanken. Und das war sehr ein, was wir so erlebt haben, das ist schon eine festliche Stimmung. Was ich nicht nachvollziehen konnte, warum einige Parteien wie die AfD oder die Bündnis Sarah Wagenknecht nicht dabei waren, wenn ein Präsident eines Landes auftritt im Bundestag und auch für den Frieden wirbt. Das war für mich unverständlich.
Mhm. Herr Geisel, Sie gehören zum Bündnis Sarah Wagenknecht. Unter anderem war eine Parole Ihres Wahlkampfs immer mehr Diplomatie. Warum hat sich jetzt Ihre Partei dann entschieden, einem gewählten Präsidenten das noch nicht einmal zuzuhören? Denn das ist doch sicherlich eine Voraussetzung für Diplomatie.
Ja. Also ich muss zugeben, ich war natürlich nicht involviert in die Entscheidung, bin nicht Mitglied der Bundestagsgruppe. Ich hätte mich möglicherweise auch anders entschieden. Ich bin auch der Meinung, man sollte zuhören. Ich muss ehrlich sagen, das Problem war natürlich, dass manches, was Herr Selenskyj sagte, er hat ja beispielsweise gesagt, die Zeit für Kompromisse ist vorbei, er wolle den Krieg nur zu seinen Bedingungen beenden. Das war nicht so, dass ich dazu hätte klatschen können. Und es war ja klar, dass es anschließend Standing Ovations geben würde. Es hätte wahrscheinlich auch einen Eklat verursacht, wenn man ehrlicherweise, das hätte ich auch getan, sitzen geblieben wäre und nicht geklatscht hätte. Von daher war das, glaube ich, so eine klassische Catch-22-Situation. Ist der Eklat größer, wenn man gar nicht kommt? Der größte Eklat wäre gewesen, rauszugehen. Das hat Gottlob niemand gemacht. Oder wäre es ein größerer Eklat gewesen, sitzen zu bleiben, nicht Standing Ovations zu klatschen, weil vieles an der Rede natürlich in der Tat so war, dass es dem Frieden nicht zuträglich ist.
Jetzt und deswegen trotzdem hätte ich auch nicht geklatscht. War die Entscheidung von Sarah Wagenknecht zu sagen, wir gehen dort nicht hin, richtig oder nicht richtig?
Also ich persönlich würde sagen, es wäre mutiger gewesen, hinzugehen, zuzuhören und dann sitzen zu bleiben. Ich befürchte, der Eklat, das, was die Öffentlichkeit daraus gemacht hätte, wäre sicher noch gravierender, möglicherweise noch gravierender gewesen. Deswegen, wie gesagt, ich kann beide Entscheidungen verstehen. Ich persönlich hätte sie wahrscheinlich anders getroffen.
Mhm. Frau Strack-Zimmermann, was war das für Sie für ein Zeichen, dass BSW und AfD, also einige Abgeordnete der AfD waren da, aber dass sie nicht gekommen sind?
Ja, es gibt immer Momente in einer Demokratie, wo man glaubt, man kann gar nicht mehr in Tiefe gucken, als in dem Moment in Tiefe zu gucken. Denn da kommt ein Präsident, der zum Bundestag spricht, ein Opfer russisches Angriffs seit über 2 Jahren, der für sein Volk kämpft, der übrigens auch die Friedensinitiative ergriffen hat, darum gebeten hat, dass in der Schweiz darüber gesprochen wird. Das ist ja erstmal ein Gespräch und das ist einfach unsäglich und es ehrt Sie, Herr Geisel, Sie waren 40 Jahre in der SPD, bevor Sie spontan zur BSW gegangen sind, dass Sie merken, dass das einfach ein Unding war, man verlässt keinen Plenarsaal und dann auch noch in einem Kontext, also grundsätzlich, Demokratie muss vieles auch hinnehmen, aber in so einem Kontext, wo jemand kommt, und das wissen Sie ganz genau, der überfallen ist, dessen Volk leidet, dessen Volk geschunden ist, das ist wirklich, da fragt man sich wirklich, wo Frau Wagenknecht inzwischen abgebogen ist. Insofern war ich entsetzt darüber, um das ganz deutlich zu sagen, und zeigt aber natürlich die Nähe der BSW zur AfD. Denn ich gehe mal nicht davon aus, dass es abgesprochen wurde, es sei denn, Herr Geisel erklärt uns das jetzt, sondern dass intuitiv beide rausgegangen sind. Und Herr Geisel, Sie haben ja gerade gesagt, man muss nicht hingegangen ist dasselbe. Sie sind nicht dabei gewesen letztlich. Und das ist natürlich schon ein Zeichen in die Ukraine, was schon desaströs ist. Der Präsident der Ukraine wollte sich bedanken bei uns, die wir tun, die wir auch übrigens auch in unserem Interesse die Ukraine unterstützt in diesem Abwehrkampf Russlands. Und das zu ignorieren, das ist schon bemerkenswert. Und manchmal frage ich mich wirklich, wo leben wir eigentlich, dass sowas überhaupt passieren
kann. Herr Geisel, was denken Sie, wie das wirkt gegenüber der Ukraine und gegenüber Russland, so ein Zeichen?
Nein, wie gesagt, also die Frage ist, welches Zeichen wäre gravierender gewesen? Ich glaube, es wäre auf jeden Fall falsch gewesen, sich an den Standing Ovations zu beteiligen. Denn das
weiß man ja vorher nicht.
Ich glaube, dass die Sache so laufen würde. Ich glaube, jeder, der, sagen wir, einigermaßen die Gegebenheiten kennt, der kann das erahnen. Genauso ist ja auch aber gekommen.
Im Kreml freut man sich.
Ob man sich im Kreml freut, ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Ich würde mal so sagen,
die Frage ist, wie der Kreml auf Ihre Partei und Ihr Verhalten Ihrer Partei reagiert.
Ich mache jetzt mein Verhalten nicht davon abhängig, was der Kreml darüber denkt, sondern ich würde Beifall klatschen oder Standing Ovations geben zu dem, wenn ich dem zustimme. Ich habe 2 Zitate von Herrn Zelensky genannt, denen ich absolut nicht zustimme, die auch, wie ich finde, diesen Friedensgipfel, wenn man ihn so nennen will, jetzt in der Schweiz unter keinem positiven Licht erscheinen lassen, dass er sagt, wir werden den Krieg nur zu unseren Bedingungen beenden und die Zeit der Kompromisse ist vorbei. Ich glaube, das, also üblicherweise würde jeder vernünftige Friedensplan muss in irgendeinem Kompromiss enden, so wie jeder Konflikt üblicherweise in irgendeiner Art von Konflikt endet. Wenn
also
ich von Anfang an sage, ich sage nochmal, wenn es darum geht, tatsächlich einen Frieden zu finden, der Stabilität schafft, dann wird man irgendwelche Kompromisse machen. Den Inhalten braucht man gar nicht drüber reden, aber anders wird es nicht gehen. Und wenn eine Partei jetzt schon sagt, die Zeit der Kompromisse ist vorbei, dann stellt es die Sache unter kein gutes Licht.
Putin hat abgelehnt, in die Schweiz zu kommen als allererstes. Also,
ich glaube, er war gar nicht eingeladen.
Er war eingeladen. 160 Länder und mit Beteiligung Russlands und China. Erst hat Russland abgesagt, dann China. Ja, das ist so. Das ist tragisch genug. Deswegen, dass ein Opfer Kompromisse schließen muss, ist schon bemerkenswert.
Herr Ganser, was würden Sie sagen, was ist das für ein Zeichen? Weil Sie jetzt gesagt haben, der Kreml freut sich darüber. Was bedeutet so ein Verhalten?
Ja, das ist aus meiner Sicht auch eine sehr falsche Entscheidung gewesen. Und das auch in Verbindung mit der Position von BSW, die ja sagen, keine Waffenlieferungen mehr an die Ukraine, ist das ein Zeichen, dass da in Deutschland jetzt eine BSW ist und so wie die AfD, viel stärkere AfD nach den Wahlen sowieso, die also eine Politik verfolgen, die eigentlich Putin in die Hände spielt.
Also, ich würde nochmal sagen, also ich glaube, also wir haben, glaube ich, ziemlich klar gesagt, dass wir lehnen Waffenlieferungen ab, jedenfalls dann, wenn sie noch nicht mal unter die Bedingung gestellt werden, dass wir sagen, sie sind konditioniert mit der Forderung nach einem Waffenstillstand und sofortigen Friedensverhandlungen, zunächst mal ohne Vorbedingungen. Also ich habe hier damals den Vergleich gemacht mit Helmut Schmidt. Der NATO-Doppelbeschluss hat die 2 Komponenten. Wir drohen mit der Stationierung, es sei denn, die Sowjetunion ist bereit, sich auf ein umfassendes Rüstungskontrollabkommen einzulassen. Das Analoge heute wäre, dass man sagen, wir liefern Waffen, es sei denn, Russland ist bereit, sich auf einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen einzulassen. Ich habe das noch nie gehört. Ich habe sehr genau die Resolution gelesen zum zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns. Da war davon nicht die Rede. Und muss auch ehrlich sagen, das verstehe ich nicht. Ich denke, Deutschland hat eine besondere Verantwortung als ein Land, das ja nun mittlerweile der größte Waffenlieferant ist. Ohne deutsche Waffen könnte der Krieg nicht fortgeführt werden. Daraus resultiert nach meinem Dafürhalten auch eine besondere Verantwortung Deutschlands, sich dafür zu engagieren, dass, wie es Herr Mützenich ja mal gesagt hat, dass auch mal darüber nachgedacht wird, wie dieser Krieg beendet werden kann.
Am Wochenende soll darüber nachgedacht werden, auf dieser Friedenskonferenz in der Schweiz. Frau Melnyk, welche Hoffnungen setzen Sie da rein? Was denken Sie, was ist jetzt wichtig, was der Westen jetzt tut und was kann er überhaupt tun, damit diese Friedenskonferenz auch irgendeinen Erfolg zeitigt?
Bevor ich auf diese Frage eingehe, ich wollte noch mal ein bisschen anderes Thema aufgreifen, weil wir hatten diese Woche Wiederaufbaukonferenz in Berlin. Das war die dritte Wiederaufbaukonferenz und ich muss sagen, weil wir sehr häufig auch hören und dass Deutschland auch kritisiert wird, das war das, was Deutschland sehr gut gemacht hat. Ich habe jetzt sehr viele Stimmen aus der Ukraine gehört. Das betrifft auch die Zivilgesellschaft, das betrifft auch Politiker, dass sie wirklich sehr positiv angetan waren. Es gab über 100 Vereinbarungen, die geschlossen wurden, Memoranden im Bereich Energie, erneuerbare Energien, ca. 16 Milliarden Euro werden dann zur Verfügung gestellt. Zum ersten Mal bei dieser Wiederaufbaukonferenz ging es darum, über menschliche Dimensionen zu sprechen. Wie schaffen wir Bedingungen, damit die Menschen in die Ukraine zurückkehren? Wie können wir Bedingungen in der Ukraine verbessern? Und was noch interessant war, weil diejenigen, die sich mit Deutschland und der Ukraine auskennen und mit den bilateralen Beziehungen, das war zum ersten Mal zu spüren, dass das richtig eine Zusammenarbeit auf der Augenhöhe war und dass dieses Programm eine Synergie da entstanden sind und dass zum Beispiel auch regionale Entwicklung im Mittelpunkt stand, mit Blick auf die Dezentralisierungsreform, die Deutschland seit circa 2015 unterstützt hat.
Also ist das so, war das so sozusagen für Sie wichtiger als jetzt der Blick in die Schweiz?
Das ist nicht wichtiger, aber zusätzlich sozusagen, was wir haben. Und das ist ein Zeichen sehr guten Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine. Zelensky auch im Bundestag hat es auch betont. Und das ist nicht nur eine Rede oder eine Aussage, die wir aus dem Kontext nehmen können, sondern verschiedene Momente spielen mit. Mit Blick auf die Konferenz in der Schweiz muss ich sagen, es gibt ein Plan, also Friedensplan, der von der Ukraine entworfen wurde. Und was für die Ukraine wichtig ist, dass man wirklich die ukrainische Perspektive jetzt im Mittelpunkt stellt und keine alternative Pläne erarbeitet. Und ich glaube, das ist jetzt mit Blick auf die Konferenz in der Schweiz, wird das auch so gemacht. Und von meiner Seite bemüht sich Ukraine und macht mögliche Vorschläge, um am Ende einen gerechten Frieden für die Ukraine zu erreichen.
Mhm. Frau Strack-Zimmermann, manche sagen, es ist ja irgendwie ein Widerspruch. Da versammelt man sich in der Schweiz zu einer Friedenskonferenz und auf der anderen Seite versucht man immer mehr Waffen zu liefern. Und so wie für Frankreich jetzt auch die Mirage liefert, all das, die Diskussionen, die es dann weitergibt, über auch noch mehr Waffensysteme, da sagen manche, das passt doch gar nicht zusammen. Wie passt das zusammen?
Doch, das passt zusammen, weil die Ukraine nur aus der Stärke heraus eine Chance hat, aus diesem Krieg nicht als Verlierer herauszugehen. Wir müssen ja mal die Realität nach wie vor offensichtlich nach 2 Jahren und 4 Monaten noch mal einordnen. Russland hat die Ukraine überfallen. Russland kann heute einen Befehl von Wladimir Putin und der Krieg ist zu Ende. Erstens. Zweitens hat Putin angekündigt, die ganze Ukraine zu unterwerfen. Es geht nicht nur um die Ostukraine, wenngleich die so groß ist wie Portugal. Insofern ist auf der einen Seite, dass Selenskyj darum bat, dass in der Schweiz so etwas initiiert wird, schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Das ist ja erstmal ein Herantasten, wie könnte so etwas aussehen. Auf der anderen Seite, ich bin völlig bei Ihnen, diese Wiederaufbaukonferenz ist ja auch ein starkes Signal an die Menschen in der Ukraine. Wir dürfen ja nicht vergessen, es sind 6 Millionen Ukrainer auf der Flucht, aber über 30 Millionen leben dort. Übrigens, wenn dieser Krieg verloren geht, dann wird ein Großteil der Menschen eine Besetzung Russlands nicht hinnehmen können und wird die Ukraine verlassen. Das heißt, ein sichtbares Zeichen. Wir glauben daran, dass Putin keinen Erfolg haben wird. Und er wird nur dann keinen Erfolg haben, wenn die Ukraine entsprechend sich auch zur Wehr setzt. Und deswegen ist es gut, dass der Westen sie nach wie vor unterstützt, weil Putin weiß genau nur aus der Stärke heraus oder akzeptiert nur die Stärke. Und insofern ist das sehr wichtig, sozusagen an der Seite zweigleisig zu fahren.
Ja, Herr Ganser, sehen Sie das auch so? Sie haben mal in der Taz geschrieben, die Russlandpolitik des Westens hat das imperiale, gewaltbereite Potenzial im Verhalten der russischen Führung stimuliert. Also der Westen hatte auch einen Anteil dran. Wie sehen Sie das jetzt? Wie schauen Sie auf diese Friedenskonferenz?
Das ist die Frage der Vorgeschichte gewesen, über die man streiten kann. Ja. Diese Konferenz selbst jetzt ist ja eigentlich eine große Veranstaltung mit, wie Frau Strack-Zimmermann gesagt hat, mit vielleicht 90 Staaten und Organisationen, 160 waren eingeladen. Eine große Konferenz zur Unterstützung des ukrainischen Anliegens. Darum geht es. Es ist eigentlich keine Friedenskonferenz im eigentlichen Sinne, weil dort ja die Konfliktparteien alle am Tisch sein müssten. Die Frage ist jetzt, ob diese Konferenz einen Anstoß liefern kann, wie auch die Schweiz hofft, für eine Friedenskonferenz und dass da auch Druck ausgeübt wird auf Russland, China und einige andere Staaten. Das Spannende wird für mich jetzt sein, ob es ein Schlussdokument gibt, also eine vereinbarte, unter allen Teilnehmern vereinbarte Schlusserklärung, die Substanz hat. Und da sehe ich auch ein gewisses Risiko, auch für Zelensky, weil dort natürlich die Staaten dabei sind, die Ukraine jetzt nicht so 100% unterstützen, jedenfalls nicht die westliche Position teilen. Und dann wird man sehen, wie stark und wie substanziell die Schlusserklärung sein wird. Das ist das einzige Risiko und das ist das Spannende jetzt.
Aber kann eine solche Schlusserklärung einen Eindruck machen auf Putin?
Ja, das ist die Frage. Ich denke, eine wirkliche Friedenskonferenz mit Russland und der Ukraine als die Hauptverhandlungspartner kann nur in einem kleineren Kreis, in einer Art Kontaktgruppe geschehen, in der die Hauptakteure dabei sind, also USA, China, Türkei vielleicht. Warum nicht auch Deutschland als das größte europäische Unterstützerland, auch mit sehr breiter Unterstützung, nicht nur bei einzelnen Waffensystemen, vielleicht noch Vereinte Nationen und Europäische Union, aber nicht mehr so eine große Konferenz, kann dann so in einer Art äußerem Kreis auch nochmal wirken, aber die eigentlichen Dinge müssten in einem kleineren Kreis beraten werden. Aber ob das bis noch in diesem Jahr vor den amerikanischen Wahlen zustande kommt, steht ohnehin in den Sternen.
Herr Geisel, was erwarten Sie von dieser Konferenz, an der Russland nicht teilnimmt, an der China nicht teilnimmt?
Also meines Wissens war Russland gar nicht eingeladen. China und Brasilien waren eingeladen. Die haben bisher nicht zugesagt jedenfalls. Vielleicht kommen sie ja doch noch. Aber ich würde mal auch sagen, natürlich eine gewisse Hoffnung besteht, dass etwa Indien, also sagen wir die Länder, die jetzt bisher ein bisschen vermittelnd tätig waren, dass die tatsächlich Druck ausüben, auch darauf, dass es tatsächlich zu einem, ich sag nochmal, jeder sinnvolle Frieden setzt irgendeinen Kompromiss voraus. Wenn wir sagen, wir unterstützen vorbehaltlos die ukrainische Position, die Russen ziehen sich aus allen Gebieten zurück, die Ukraine kann in die EU und in die NATO und anschließend zahlt Russland den Wiederaufbau als Reparation. Das mag eine Forderung sein, die manch einer für berechtigt hielt. Sie kann nur mit Sicherheit, ist es kein Verhandlungsangebot, das zu einem Frieden führt.
Was wäre denn eine berechtigte Forderung?
Na ja, gut, also ich bin jetzt nicht befugt, hier irgendwelche Verhandlungstipps zu geben, aber ich meine, sagen wir, dass man sagt, wir gucken bei der Krim, dass man sagt, natürlich muss diese Annexion, kann nicht anerkannt werden, aber dass man über die Krim ein Referendum unter internationaler Aufsicht macht, das ein bestimmtes Quorum verlangt. Also die Geschichte, wie die Krim zur Ukraine gekommen ist, die ist ja nun allgemein bekannt. Dass man für den Donbass vielleicht eine Regelung finden kann, ich nenne das mal die Südtirol-Lösung, also dass man dem Donbass, da leben ja nun ganz überwiegend Russen, dass man sagt, die bekommen bestimmte politische, bestimmte kulturelle Autonomie. Also ich sage mal, es lassen sich schon Lösungsmöglichkeiten vorstellen. Aber ich würde mal so sagen, das Wichtigste ist jetzt zunächst mal ein Waffenstillstand, ein Rückzug vom gegenwärtigen Frontverlauf und zunächst mal Friedensverhandlungen ohne Vorbedingungen. Ja. Das wäre, glaube ich, das, was dringend erforderlich wäre. Übrigens auch, wenn ich das noch sagen darf, vor dem Hintergrund dieser Wiederaufbaukonferenz. Ich fand es auch, ich stimme Ihnen völlig zu, Frau Melnik, ich finde es sehr ermutigend, wie viel Solidarität die Ukraine dort bekommen hat. Ich finde es nur merkwürdig zu sagen, wir reden jetzt über Wiederaufbau in der Größenordnung von 500 Milliarden Und die gleichen Leute reden darüber, dass der Krieg noch 10 Jahre andauern kann und liefern weiter immer wieder Waffen, die natürlich genau das zerstören, was dann wieder aufgebaut werden muss. Das ist ja eigentlich auch keine sinnvolle Lösung.
Aber die Waffen, die geliefert werden, die zerstören ja nicht die
Ukraine. Aber genau, das zerstören russische Waffen, zerstören die ukrainische Infrastruktur. Das ist ein sehr großer Unterschied.
Ja, also die Waffen, die wir liefern, die gehen ja nicht nur in Russland, die dürfen jetzt auch nach Russland gehen, aber die gehen auch im Donbass nieder.
Mit Blick auf die Friedenskonferenz. Ich glaube, in der Tat gab es auch von der ukrainischen Seite sehr viel Bedenken, ob das am Ende so sein wird, wie sich die Ukraine gewünscht hat. Wir wissen, dass nicht 10 Punkte jetzt in so einer möglichen Kommuniqué dann erwähnt werden, nämlich Atomsicherheit, Nahrungssicherheit und Gefangenaustausch. In ukrainischen Medien wurde auch der Entwurf dieser Kommuniqué schon diskutiert und da gab es zum Beispiel solche Momente, wo Russland oder russische Aggression gar nicht genannt wurde. Jetzt, nach einer Woche, gibt es den zweiten Entwurf und die russische Aggression wird dann deutlich genannt. Die Ukraine hat, oder sage ich so, die ukrainische Zivilgesellschaft hat sich auch Sorgen gemacht, ob die territoriale Unversehrtheit der Ukraine dann explizit erwähnt wird. Und in dem zweiten Entwurf ist das Gott sei Dank auch der Fall. Aber zurück zu Ihnen, zum Donbass. Ich glaube, das ist so ein bisschen manipulativ zu sagen, oder mit Blick auch auf die Krim, dass wir da Referenten brauchen. Wir können auf Kharkiv schauen, eine russischsprachige Stadt. Fast jeden Tag wird Kharkiv beschossen. Mhm. Wenn Russland sich so stark um die russischsprachige Bevölkerung kümmert, dann warum eigentlich gibt es ständig Raketen auf diese Stadt? Und was mich persönlich schon das ist nichts nachvollziehbar. Letztes Mal wurde zum Beispiel die größte ukrainische Druckerei in Kharkiv zerstört. Ich glaube, das ist so circa 40% des Markenanteils hat diese Druckerei, die ukrainische Bücher druckt, die ukrainische Lehrbücher druckt. Und diese Druckerei wurde gezielt dann beschossen. Und wir sehen sozusagen Anzeichen eines genozidalen Krieges. Und wir brauchen gar nicht darüber zu sprechen, ob die Menschen ein Referendum brauchen, weil die Menschen haben nicht danach gerufen, Russland kommt zu uns, bitte helft uns. Das war aber nicht der Fall. Russland hat die Ukraine überfallen. Und das muss auch explizit und deutlich gesagt werden.
Aber gibt es Punkte, wo Sie sagen, angesichts des schrecklichen Kriegs, den man beenden will, dass man sagt, irgendwo machen wir ein Zugeständnis, damit dieser Krieg endlich aufhört?
Die Ukraine wünschen sich keinen Krieg. Das sind diejenigen, die eigentlich den Frieden wünschen. Hätten wir das Gefühl bekommen, okay, frieren wir den Konflikt ein und danach haben wir Ruhe. Hätte man dieses Gefühl gehabt, dann hätte sich die Ukraine schon längst dafür ausgesprochen. Aber was wir sehen, mit Blick auf so viele Jahre der Geschichte der bilateralen Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine, und das betrifft nicht nur seit 2014, wir sehen immer eine gewisse Aggression. Und danach noch vielleicht eine Frage dann an Sie. Wenn wir sagen, wir machen jetzt oder wir frieren das ein, was wäre dann Deutschland bereit, zum Beispiel die Soldaten in die Ukraine zu schicken, wenn der Frieden sozusagen nicht mehr funktionieren wird? Wer wird 2000...
Also um den Frieden zu sichern,
meinst du? Ja, und wer wird dann 2000 Kilometer Grenze zwischen Russland und der Ukraine sichern?
Ich habe nicht davon gesprochen, dass ich irgendwas einfrieren will und dass ich irgendwelche Grenzverschiebungen will, ganz und gar nicht. Und weil Sie sagen, ich bin auch nicht in dem Business, hier irgendwelche Angriffe, also den Angriff von Herrn Putin, auch im geringsten zu rechtfertigen oder gar Angriffe auf Kharkiv. Ich finde es barbarisch, da braucht man gar nicht drüber reden. Dass dieser Krieg natürlich trotzdem eine gewisse Vorgeschichte hatte, das muss man, glaube ich, auch sagen. Also das kann man ja auch nicht ganz verleugnen, dass es einen ethnischen Konflikt gab, dass es, sagen wir, einen Unterschied, in der Ukraine auch Menschen gibt, die sich in der Tradition von Herrn Bandera sehen. Das ist, glaube ich, auch keine völlige, wie soll man sagen, das muss man auch
zur Kenntnis nehmen. Das klingt aber so, Herr Geisel, als wollten Sie den Angriffskrieg relativieren.
Ich will ihn gar nicht relativieren. Ich möchte nur dazu sagen, es muss dieser Konflikt, der virulent war, natürlich auch schon vor 2014, der muss irgendwie gelöst werden. Ich glaube, die beste Lösung wäre, und übrigens auch die europäischste Lösung wäre, dass wir zulassen, dass eben bestimmte in einem Staat Ukraine eben bestimmte Territorien, eine bestimmte Art von Autonomie haben, so wie es das Baskenland in Spanien hat, so wie Südtirol in Italien hat und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, eine europäische Lösung, die
Ja, Frau Strack-Zimmermann, Sie sehen das anders. Warum sagen Sie, wir müssen weiter militärische Stärke zeigen, auch mit so einer Friedenskonferenz?
Ich habe es ja gerade schon mal gesagt. So, das eine ist jetzt mal der Versuch, zusammenzukommen. 160 Staaten eingeladen, 90 kommen. Das ist eine große Chance, weil da auch Staaten dabei sind, die nicht zwingend westlich sind, die aber auch ein großes Interesse haben, dass Frieden herrscht.
Aber kann da mehr rauskommen als Symbol?
Es ist erstmal ein Schritt. Und ein wichtiger Schritt übrigens auch von der Ukraine erbeten. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Und Herr Geisel, dass Russland unter Teilnahme Russlands ist als erstes, Herr Putin sagt, ich komme nicht. Erstens, warum soll ich kommen, wenn im Westen die Munition ausgeht? Und zweitens, die Schweiz ist für ihn, Herrn Putin, nicht neutral. Was schon ein ziemlicher Treppenwitz ist dafür, dass seine Tochter da in Saus und Braus lebt. Das nur Klammer auf Klammer zu. Und dem folgte dann China. Das heißt, die beiden Staaten und China unterstützt Russland, haben überhaupt kein Interesse. Was ist das Interesse Russlands? Das Interesse Russlands ist, die Europäische Union zu spalten. Das Interesse Russlands ist, dass die Ukraine, das, was sie 2080 erbeten hat, nie Teil der NATO wird. Das ist das Interesse Russlands. Und deswegen wird Putin alles tun, und das gelingt ihm ja auch, durch ihre Partei, durch die Gruppe um Frau Wagenknecht, durch die AfD, es gelingt ihm ja auch, zu spalten in der Gesellschaft, in der Diskussion. Das ist ja offensichtlich. Das war vor der Wahl so, das geht jetzt weiter. Und das ist für die Ukraine eine Tragödie. Denn nochmal, diese Ukraine übrigens zu sagen, da hätte es Art Bürgerkrieg gegeben. Entschuldigung, das können Sie natürlich viel besser erklären. Die Ukraine und Russland, das sind Brudervölker. Russen haben in der Ukraine gearbeitet, Ukrainer in Russland. Die ersten russischen Soldaten, die über Belarus eingedrungen sind, die haben an der Grenze gemerkt, dass sie plötzlich in der Ukraine stehen. Die hatten die Paradeuniform mit, weil sie geglaubt haben, in der Woche ist das vorbei. Das ist und es gibt, und da bitte ich wirklich drum, diesen Krieg nie zu relativieren. Nie. Auch dieser Vergleich mit dem NATO-Doppelbeschluss. Sorry. Es geht deswegen Ihre Frage noch mal hervorhebend. Das eine ist, diese Gespräche können ein Anfang sein. Wir wissen das nicht, sie können es aber sein. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Und das zweite ist, dass eben parallel natürlich die Ukraine stark sein muss. Und zu behaupten, noch mal, Herr Geisel, diese Waffen, die geliefert werden, sind, dass die Menschen nicht umkommen, das sind, damit Raketen nicht einschlagen. Angriffe auf zivile Ziele, Elektrizität, Wasser, Industrie. Wissen Sie, das ist keine militärischen Ziele. Und deswegen müssen wir an der Seite stehen. Im Übrigen,
ja, glauben Sie,
humanitär, wirtschaftlich und indem wir Waffen liefern. Denn Deutschland macht neben den anderen europäischen Staaten ja humanitär sehr viel und eben auch wirtschaftlich, damit die Ukraine auch unter dieser dramatischen Belastung überhaupt noch eine Chance hat, dass gearbeitet werden kann.
Herr Ganser, würden Sie denn sagen, dass je erfolgreicher die ukrainische Armee ist, desto größer ist die Chance, dass Russland dann an den Verhandlungstisch kommt? Ist das letztendlich die Voraussetzung?
Ja, natürlich. Man braucht eine starke Verhandlungsposition auf dem Gefechtsfeld. Also das ist klar. Und die Chance, die jetzt die Ukraine hat in der gegenwärtigen Lage, sie ist ja in der Defensive. Die Russen haben das Momentum, ist, dass sie die gesamte Frontlinie im Großen und Ganzen, also auf der operativ-strategischen Ebene, hält. Und dass sie und dabei die russischen Kräfte, die da angreifen, weiter abnutzt. Ja, das ist die Chance, wenn sie eher in einer schwächeren Position ist, auch auf dem Gefechtsfeld, wird sie sich das auch in den Verhandlungen bemerkbar machen. Insofern gibt es einen engen Zusammenhang zwischen der eigenen Verteidigungsfähigkeit und den Erfolgen dort und den Erfolgen in Waffenstillstands-, Kriegsbeendigungs- und vielleicht sogar Friedensverhandlungen.
Aber Sie nicken jetzt so, Herr Geisel.
Ich bin völlig Ihrer Meinung.
Müsste doch dann heißen, dass man mehr Waffen liefert, damit die Ukraine stärker wird.
Ich glaube nur, dass wir können noch mehr Waffen liefern. Im Moment haben die Russen das Momentum. Im Moment scheint es ja auch so zu sein, dass sich immer mehr Ukrainer aus nachvollziehbaren Gründen des Militärdienstes entziehen. Ich befürchte, dass die Zeit gegen die Ukraine spielt. Deswegen die Hoffnung, dass man sagt, durch eine Verbesserung der militärischen Situation verbessert sich unsere Verhandlungsposition, der ich voll zustimme. Natürlich ist es so. Nur ich glaube, mittlerweile ist das Momentum längst ein anderes. Und deswegen ist es umso dringender, dass man jetzt sagt, bevor dieses Land vollständig zerstört wird, bevor noch mehr Menschen sterben. Wie gesagt, ich finde es verheerend, manche Leute reden über 10 Jahre Krieg. Das kann doch nicht die Lösung des Konfliktes sein.
Da hat Herr Geisel, denke ich, einen Punkt, nämlich das größte Risiko für die Ukraine liegt in den personellen Ressourcen auf die nächsten Monate, auf das ganze Jahr bezogen. Ich möchte daran erinnern, dass schon im Herbst letzten Jahres der damalige Generalstabschef Saluschny gefordert hat, er bräuchte eine neue Mobilisierungswelle, 450 bis 500.000 Soldaten. Und ich denke, es ist leider, bei allem Respekt für Selenskyj, ein strategischer Fehler gewesen, dass er nicht darauf eingegangen ist, auf diese Forderung des Generalstabs. Saluschny ist dann an die Öffentlichkeit gegangen. Das war der Economist-Artikel am 15. Dezember. Wir haben das hier diskutiert damals. Und dann wurde er entlassen. Dann hat Selenskyj sehr lange gewartet. Dann hat er das begonnen und dann kam das ins Parlament. Auch das ukrainische Parlament hat lange gerungen um Ausnahmen und so weiter. Und jetzt ist das über Pfingsten beschlossen worden und kommt wahrscheinlich sehr spät. Das heißt, die Soldaten, die dann jetzt rekrutiert werden und dann auch einberufen werden müssen und ausgebildet werden müssen, die stehen ja erst gegen Ende des Jahres zur Verfügung. Und da muss die Ukraine durchhalten. Und das ist in der Tat das größte Risiko jenseits von den Waffenlieferungen und Munitionslieferungen, die jetzt ja auch langsam wieder aufwachsen.
Frau Melnyk, wie stark ist die Unterstützung zum einen für Selenskyj und zum anderen auch einfach für diesen Krieg? Wer ist noch bereit, in diesen Krieg zu ziehen? Wir haben das ja am Anfang ja des Krieges gesehen, wie stark das Land gemeinsam dahinter stand. Jetzt merkt man schon, dass mehr Menschen auch weggehen oder weg wollen. Wie stark ist da die Unterstützung noch?
Die Unterstützung ist weiterhin stark, sozusagen, weil die Frage wäre dann, was bleibt dann uns übrig? Wenn wir jetzt aufgeben, was können wir dann machen? Was man aber sieht, dass Russland gewisse Desinformationskampagnen versucht zu starten und die Position von Selenskyj zu schwächen. Diese Propagandakampagnen sind überall und da sehen wir auch, wie Desinformation auch im Westen funktioniert. Ich möchte aber.
Aber noch mal ganz kurz. Aber stimmt es denn, dass mehr Männer auch versuchen, das Land zu verlassen oder stimmt es nicht?
Naja, es gibt bestimmt Männer, die versuchen, auch das Land zu verlassen. Das heißt, das ist eine Demokratie. Das nehmen wir immer mit. Wir können, wenn hätten wir einen diktatorischen Staat, dann vielleicht hätten wir ein Bild gehabt. Aber mit Blick auf die Ukraine sehen wir auch, was das der Ukraine gekostet hat, das Gesetz zur Einberufung auszuarbeiten, durchzudiskutieren und durch das Parlament zu bringen. Und das war auch sehr breite Diskussion darüber. Aber ich möchte einen Punkt nicht.
Darf ich noch mal sagen? Ja. Sie müssen was sagen zu den 600.000, die offenbar auch belastbare Zahlen sind, dass in Europa sind, dort registriert sind als Flüchtlinge und die sich, also Männer, wehrdienstpflichtige Männer, die sich dem Wehrdienst entzogen haben. Das ist schon eine große Zahl, die hier durch die Eurostat und Bewertungen herausgekommen ist. Davon über 200.000 in Deutschland.
Ich persönlich kann dazu nichts sagen, ja, weil ich weiß nicht, ob diese Männer, wann sie die Ukraine verlassen haben. Wir haben zum Beispiel auch solche Männer, die die 20 Jahre in Deutschland zum Beispiel leben oder 15 Jahre in Deutschland leben und die ukrainische Staatsbürgerschaft haben. Aber diese Männer haben nicht die Möglichkeit oder hatten nicht, noch nicht die Möglichkeit. Jetzt hat sich, ich glaube, die Situation verbessert, ihre Daten zu registrieren. Das war jetzt vor April nicht mehr möglich, gar nicht möglich. Die mussten in die Ukraine fahren und aus der Ukraine konnten sie nicht raus. Und ich frage mich auch, ob diese Männer sozusagen mitgezählt werden. Aber mit Blick nochmal auf die Ziele, weil Sie haben die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine genannt. Das Ziel von Putin, und er sagt das in seiner Rede, als dann die Vollinvasion startete, dass das Ziel ist, die Ukraine zu entnazifizieren. Er hat nicht darüber gesprochen, die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine zu schützen. Und er hat auch davon gesprochen, dass die Ukraine so ein künstlicher Staat sei und so weiter. Deswegen diese Ziele, die Sie jetzt nennen, die irgendwelche ethnische Konflikte, die wir hatten, die sind einfach für mich persönlich erfunden. Und das ist die russische Propaganda.
Also Sie sehen mit Sicherheit ich würde gerne noch mal auf diese Friedenskonferenz und auch auf eine längerfristige Strategie schauen. Also wenn man überlegt, wie kommt man weiter in diesem schrecklichen Krieg, und dann hilft es ja vielleicht auch zu überlegen, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben, Frau Strack-Zimmermann. Wie stellen Sie sich eine Zukunft mit Russland vor in 10 Jahren? Gibt es da überhaupt, welche Ideen gibt es darüber?
Also ich stelle mir erstmal eine Zukunft vor, dass die Ukraine diesen Krieg überlebt, dass sie wieder aufgebaut wird, dass sie Teil der Europäischen Union wird. Daran wird hart gearbeitet. Das ist nicht einfach. Da müssen auch entsprechende Bedingungen erfüllt werden. Und dass sie letztlich auch Teil der NATO werden. Auch das können sie erst, wenn sie im Frieden sind. So, das ist erstmal die erste Perspektive. Solange Putin an der Stelle sitzt, wo er sitzt, wird sich gar nichts ändern. Denn nach Ende des Dritten Reiches saß auch keiner mit Adolf Hitler am Tisch, um über die Zukunft Deutschlands zu sprechen. Sondern letztendlich, und jetzt trenne ich Putin vom russischen Volk, denn wir wissen ja auch, dass Putin überhaupt keine Hemmungen hat, eine 500.000 russischer junger Männer zu verheizen. Das ist ja der Faktor 10 derer, die in der Ukraine gefallen sind. 500.000 Tote bzw. Schwerverletzte. Das heißt, in diesem großen Russland wird natürlich auch nur eine Wahrheit erzählt. Übrigens noch viel schlimmer. Da werden seit anderthalb Jahren Schulbücher hergestellt, wo also den Kindern, von den kleinen Kindern erklärt wird, 8. Mai 45, Sieg übers Deutsche Reich, jetzt sind die Deutschen wieder vor der Tür. Das heißt, da werden Kinder im Vorschulalter bzw. in der Grundschule wieder an Waffen ausgebildet. Da wird also durch Putin ein Volk wieder wirklich zum Kriege geführt. Das ist ein riesiges Problem. Mit Putin wird es überhaupt keine Möglichkeit geben. Jetzt gibt es Leute, die sagen, wenn der weg ist, alles, was danach kommt, ist schlimmer. Das wissen wir überhaupt nicht. Und Putin, dessen Bäume wachsen natürlich auch nicht in den Himmel. Und deswegen ist er natürlich auch ein Getriebener, das weiterzumachen, weil ihm natürlich klar ist, was ist, wenn der Krieg zu Ende ist? Russland 30% des Bruttoinlandsprodukts nur in Waffen. In Russland wird nicht mal mehr eine Damenbinde hergestellt, was wirklich simpel ist, gepresste Watte oder irgendein Q-Tip, sondern da findet gar nichts mehr statt. Und das weiß Putin natürlich auch. Das heißt, nach einem Frieden steht er mit dem Rücken zur Wand, weil er seiner Bevölkerung nichts mehr zu bieten hat. Und dass man keine Panzer essen kann, keine Kanonen, das wissen auch die Russen.
Herr Geisel, was würden Sie denn sagen? Was ist,
ist das ein guter Punkt, den Frau Strack-Zimmermann macht. Das zeigt natürlich, dass wenn Putin einigermaßen rational ist. Und die meisten Leute denken, er ist zumindest insoweit rational, dass er keine taktischen Atomwaffen einsetzt, selbst wenn er in Bedrängnis kommt. Ich würde ein gewisses Maß an Rationalität bei Putin unterstellen. Ich glaube auch, dass dieser Krieg für Russland, für Putin ein großes Fiasko ist. Er hat in der Tat gedacht, meine Armee ist wahnsinnig schlagkräftig, die erobert die Ukraine in kürzester Zeit und wird womöglich vielerorts noch als Befreier empfangen. Das war genau so nicht, sondern seit 2 Jahren gibt es einen verlustreichen Stellungskrieg. Sie haben völlig recht, aber genau deswegen gehe ich davon aus, dass Putin grundsätzlich verhandlungsbereit sein muss, weil er in der Tat, sagen wir, unter Druck steht. Er muss mittlerweile in Nordkorea, er muss im Iran um Waffen betteln, um den Krieg weiterführen zu können. Mittlerweile ist Finnland und Schweden in die NATO, das heißt die Schlinge, die er so bedrohlich empfindet, ist noch enger geworden. Das wäre genau der Anknüpfungspunkt.
Aber wenn er so rational ist, hätte er das ja vorher sich.
Ja, Moment, deswegen sage ich ja. Deswegen habe ich ja gesagt, ob Sie den Vergleich mit NATO-Doppelbeschluss nun gut finden oder nicht. Aber deswegen.
Das war ein kalter Krieg, das ist ein heißer Krieg.
Ja, ist ja richtig. Aber selbstverständlich kann man den kalten Krieg zu überwinden, war schon schwierig genug. Den heißen Krieg zu überwinden ist noch wichtiger, wird wahrscheinlich auch schwierig sein. Aber deswegen muss man ja anknüpfen, wo kann die Interessenlage so sein, dass man tatsächlich allerdings zu einem Kompromiss kommt. Denn man wird jeden Krieg nur beenden, so dass für beide Seiten eine einigermaßen gesichtswahrende Lösung rauskommt.
Ja, bei so einer Friedenskonferenz muss das eine Rolle spielen, Herr Ganser, dass man mal da auf einen längeren Zeitraum schaut und schaut, müssen wir irgendwann in Zukunft mit Russland wieder zusammenkommen, irgendwo ein Auskommen haben?
Ja, ich finde das eine wichtige Frage, über den Tellerrand des Krieges hinauszuschauen, auf die nächsten 10 Jahre und so weiter. Und wir leben ja jetzt schon in einem Zustand in Europa prekärer Sicherheit, die ist also etwas, wir leben weniger sicher, als wir es im Kalten Krieg gelebt haben. Das ist völlig klar, sodass wir aufpassen müssen, dass das nicht zu einem größeren Krieg eskaliert.
Wie groß halten Sie die Eskalationsgefahr?
Im Moment verhalte ich sie für relativ klein, aber wir bewegen uns immer mehr so scheibchenweise in kleinen Schritten auf eine direktere Konfrontation hin. Ja, zum Beispiel die NATO übernimmt wahrscheinlich jetzt, wird das ein Beschluss in Washington sein, beim Gipfel, übernimmt die Koordination von der Rammstein-Gruppe, ja, die Koordination der ganzen internationalen Unterstützung. Unter 50 Staaten. Also da müssen wir aufpassen. Und ich denke auch, dass die Art und Weise, wie dieser Krieg beendet wird, dass die Art und Weise dieser Kriegsbeendigung einen wesentlichen Einfluss darauf haben wird, wie sicher wir in den nächsten 10, 15 Jahren leben werden in Europa. Also einfach nur durchziehen ist zu riskant. Ja? Also man muss, und Sie sehen das ja auch, dass die an der amerikanischen Politik der beiden Administration, die eigentlich sehr vorsichtig vorgeht und die offenbar mehr Sorge vor einer nuklearen Eskalation hat, als das hier bei uns oft der Fall ist. Also insofern müssen wir ein bisschen, ist eine völlig berechtigte Frage, jetzt auch mal vorauszuschauen auf die nächsten 10 Jahre.
Ja, Frau Mellen, nur ein Satz, will Ihnen nicht das, aber genau das ist der Punkt. Wenn Wladimir Putin registriert, dass ein so mörderischer Angriff letztlich erfolgreich ist, also er ein Stück der Ukraine bekommt, er hat übrigens immer gesagt, er will die ganze Ukraine, dann ist es nur eine Frage der Zeit. Schauen Sie nach Georgien, schauen Sie nach Moldawien, Tschetschenien. Und letztlich, was er auch immer sagt, und es hilft ja einem solchen Mörder und Verbrecher zuzuhören, was das Baltikum betrifft. Die baltischen Staaten, unsere Freunde, haben uns jahrelang gewarnt, und nicht nur die Balten, auch wenn sie in Finnland waren, jahrelang gewarnt, dass Putin diesen Schritt irgendwann gehen wird. Das heißt, wenn wir in Zukunft in Frieden und Freiheit leben wollen, das entscheidet sich jetzt, ob die Despoten dieser Erde, das ist ja eine Blaupause, China guckt ganz genau hin, Nordkorea, was Sie sagten, der Iran. Es wird ja jetzt genau geguckt, wie resilient ist die Ukraine, wie resilient ist die Europäische Union. Sind sie in der Lage, nicht nur zu reden, sondern am langen Ende auch ihre Freiheit zu verteidigen? Und deswegen ist das von großer Relevanz, was jetzt passiert.
Ja, deshalb ist ja auch, es ist auch so wichtig, dass die NATO ihre Kräfte aufbaut. Das geschieht ja gerade. Genau. Und wenn die Ambition, die jetzt da ist mit dem NATO-Kräftemodell, wenn die auch nur zu 2/3 umgesetzt wird, dann wird das eine starke NATO sein mit Schweden und mit Finnland, um das zu verhindern, was Sie sagen, dass Putin vielleicht irgendwann sogar Richtung baltische Staaten gehen würde, wenn er in der Ukraine weiterkommt.
Zur NATO gerne. Sarah Wagenknecht sagt, Zelensky versucht, die NATO in den Krieg zu ziehen. Gibt es dafür Belege?
Ja, das ist für mich einfach was Erfundenes. Frau Wagenknecht hat gestern gesagt, dass der ehemalige Botschafter gedroht hat, sie umzubringen. Daher weiß ich nicht, wann man sozusagen Sarah Wagenknecht dann glauben kann. Und mit Blick auf, Sie haben auch gesagt, mit Blick auf diese gesichtswahrende Logik, für die Ukrainer geht es nicht um Gesicht zu wahren, es geht darum, die eigenes Überleben zu sichern. Und ich muss auch sagen, meine Oma war damals pro-ukrainisch und hat dafür so 10 Lager im sowjetischen Gulag bekommen. Ich hätte nie gedacht, dass meine Generation jetzt auch so eine Gewalt seitens Russland, die russische Invasion, erleben wird. Und ich will mir auch nicht wünschen, dass meine Kinder auch irgendwann vor der Tatsache gestellt werden, dass sie auch an die Front müssen. Diese Aggression muss gestoppt werden. Wir haben gemeinsam die Möglichkeit, letztendlich das Ende hier zu machen. Und deswegen haben wir entweder jetzt die Möglichkeit, die Ukraine mit allen Kräften zu unterstützen, oder verpassen wir das und dann müssen wir selber unsere sozusagen Kinder an die Front schicken.
Wir müssen jetzt ja schon an die Front, denn bereits jetzt hat ja das Momentum Russland. Das ist ja das Problem, was Herr Ganser angesprochen hat. Aber nochmal zu dem Thema, ob die NATO da reingezogen wird oder nicht. Ich sehe in der Tat die Gefahr, wir überschreiten eine rote Linie nach der anderen. Das Thema Taurus-Raketen war schon. Jetzt darf ich, jetzt lassen Sie mich vielleicht mal ausreden. Jetzt lassen Sie mich einmal ausreden.
Sehen Sie nicht immer das Lied
von Wladimir Putin? Nein, es geht darum, ich habe die große Angst, dass wir vielleicht ohne es zu wollen, langsam in eine Eskalation taumeln, die wir irgendwann nicht mehr kontrollieren können. Und wenn ich mir anschaue, also dass man jetzt bereits darüber redet, dass mit womöglich deutschen Waffen hier irgendwelche Frühwarnsysteme für russische Atomwaffen beschossen. Nein, Entschuldigung, das hat mir ein CDU-Mann, der selber Reservist ist und der meint, sich da gut auszukönnen. Das ist in der Tat eine Gefahr, die wir unter keinen Umständen in Kauf nehmen dürfen.
Also Frau Schatzmann, das war wirklich dumm von den Ukrainern. Wahrscheinlich hat da der ukrainische Geheimdienst, der diese Drohnenangriffe ja steuert, ist aus dem Ruder gelaufen. Ich nehme an, dass die Amerikaner Tacheles geredet haben mit Kiew, denn damit hätte sich die Ukraine in die großen strategischen atomaren Abschreckungsbeziehungen zwischen USA und Russland eingemischt. Und das wollen die Amerikaner auf gar keinen Fall. Ja.
Insofern diese Eskalation will niemand.
Wir sind am Ende dieser Diskussion. Es tut mir leid.
Es geht um die rote Linie. Wir haben keine roten Linien, sondern es gibt eine rote Linie, die wurde von Russland überschritten.